Wir wollen uns Hebräer 9 zuwenden und wir sind immer noch dabei beschäftigt, die Frage zu beantworten, warum ist der Dienst des Sohnes Gottes als Hohepriester so bedeutungsvoll? Er ist so bedeutungsvoll in diesem letzten Abschnitt, innerhalb des mittleren Teils im Hebräerbrief 9, 23 bis 10, 18. Der Dienst ist so bedeutungsvoll, weil er mit einem besseren Opfer geschieht, in einem höheren Heiligtum, in einem besseren Bund und jetzt mit einem besseren Opfer. Der Leitvers, den hatten wir gestern Abend schon berührt, ist Vers 23. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge, Abbild, das heißt das Bild von dem, was Wirklichkeit ist. Im Himmel ist die Wirklichkeit. Das Abbild davon, das Bild davon hier auf der Erde. Diese Abbilder mussten gereinigt werden. Das war im ersten Bund der Fall. Gereinigt werden durch verschiedene Opfer, durch das Blut, wovon er gesprochen hatte. Die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer, denn diese. Das heißt, der Weg in dieses himmlische Gefilde muss gebahnt werden durch ein besseres Opfer, denn das Opfer von Tieren im Alten Testament. Dieser Weg wird mir gebahnt durch das Blut von Jesus Christus, und das ist ein besseres Opfer. Nun gibt er gewisse Beweise dafür an. Er hat die Tatsache hingestellt, er hat gesagt, dieses Opfer ist besser, denn das Opfer im Alten Testament. Jetzt liefert er einige Beweise, und diese Beweise haben mich interessiert, als ich in diesen Text hineinschaute. Den ersten Beweis haben wir in Vers 24, und den nenne ich einen positiven Beweis, das heißt, er wird in positiver Weise formuliert. Christus geht ins wahre Allerheiligste. Der Hohepriester des Alten Testamentes, der geht nur in das Bild vom Allerheiligsten. Denn nicht in ein von Händen gemachtes Allerheiligste ging Christus ein. Der Hohepriester, der geht in ein solches von Händen gemachtes Heiligtum. Aber nicht Jesus Christus. Der geht in ein Heiligtum, das nicht von Händen gemacht ist. Und das macht sein Opfer besser. Das Heiligtum, in welchem Rahmen er seinen Dienst tut, sein Opfer bringt, ist ein größeres. Nicht in ein von Händen gemachtes Allerheiligste ging Christus ein. Das heißt, in ein Bild des wahren Allerheiligsten, sondern in den Himmel selbst, in das wahre Allerheiligste. Mose hatte ja gesagt, oder Gott zu Mose, mach eine Stiftshütte entsprechend dem Muster, das im Himmel ist. Die Stiftshütte war ein Bild, sagt der Hebräerschreiber, von einem wahren Heiligtum. Sie war eine Darstellung davon. Deshalb ist es so wertvoll, dieses Bild zu studieren im Alten Testament, damit wir sehen, worum es geht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Sondern in den Himmel selbst nun vor Gott zu erscheinen, zu unseren Gunsten. Und diese wenigen Worte sind das Evangelium für uns heute als Gemeinde Jesu. Wir haben heute Morgen vor dem Vater einen hohen Priester, der wird nicht rausgebotet, weil er ein Sünder ist. Der hohe Priester im Alten Testament, der durfte nicht bleiben. Es war verordnet, dass er dort erscheine für das Volk, aber er war ein Sünder. Bevor er reinging, musste er opfern für seine eigene Sünde. Und da durfte er nicht zu lange da bleiben, er musste wieder raus. Aber der Hebräerschreiber sagt, wir haben einen Priester, wenn der dort durchgeht, durch diesen Vorhang, dann darf er dort bleiben. Und dort vertritt er uns. Die Männer, die in dieser Welt Priester sein wollen, und oft auch Frauen, das sind nicht echte Priester, die können nichts bewirken, die dürfen nicht stehen in der Gegenwart Gottes. Unser Hohepriester ist sündlos und deshalb konnte er ein Opfer bringen, das Gott angenommen hat. Und dieser Priester darf dort bleiben als mein Mittler. Nehmen wir es nicht zu selbstverständlich, dass wir eben beten durften, dass wir so einfach singen dürfen zu unserem Gott. Der Herr Lachemann hat uns ein Lied gegeben, ein Gebet in unserem Mund, das wir singend beten dürfen. Ich habe ja dich. Aber was hilft das, das zu sagen, wenn niemand das vermittelt? Gestern habe ich gesprochen vom Übersetzen. Ich habe gesagt, dass wir das Wort Gottes vor uns haben. Wir haben es zuerst in der griechischen Sprache im Neuen Testament. Und das muss übersetzt werden, sodass ich das verstehe. Denn meine Sprache ist Deutsch. Auch meine Sprache, meine Muttersprache ist Deutsch, falls Sie das nicht wussten. Nicht Englisch. Das muss übersetzt werden in unsere Sprache. Und dann muss es noch einmal übersetzt werden. Und das tue ich heute Morgen, damit wir es verstehen. Ja? Denn oft verstehen wir nicht einmal Deutsch. Klar? Nein. Es ist klar, dass es nicht klar ist. Ja, so. Wir verstehen nicht immer das Wort Gottes, auch wenn es in Deutsch geschrieben ist. Es muss etwas mehr noch gesagt werden. Noch so ein paar Wörter dazwischen. Ah, so ist das. Und dann ist es etwas vollständiger. Nun ist jemand beim Thron und der vermittelt zwischen mir und Gott. Und Gott nimmt nun über Jesus Christus mein Gespräch, meine Sprache an. Nicht als würde er sie nicht verstehen. Jetzt ist die Übersetzung eine andere Art. Das heißt, er vermittelt. Er macht es, dass ich bei Gott in Gemeinschaft komme. Nur die Tatsache, dass Jesus Christus dort heute steht, birgt für die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass das gehört wird. Stellen sich die vielen Leute vor, die einfach Gebete von sich lassen. Mit dem Rosenkranz oder in einem heidnischen Tempel. Und was wird nicht alles gebetet? Rein umsonst, stellen Sie sich das mal vor. Die ganze Zeit. Vergeudet. Sie hätten was anderes tun können. Reine Vergeudung. Es kommt nirgends an. Gott hört das nicht. Denken wir ja nicht, wir haben alle denselben Gott. Wir haben nicht denselben Gott. Wir haben Gott nur als Vater im Himmel, wenn Jesus Christus dort für uns steht. Und er steht für mich, wenn ich eine Beziehung zum Sohne habe. Dann habe ich eine Beziehung zu seinem Vater. Und da heißt es, zu unseren Gunsten steht er da, für mich. Wie steht es bei Ihnen? Am Ende von Vers 24. Für uns. Und diese kleine Formulierung, das ist eine präpositionelle Beschreibung. Die Präposition, das heißt das Vorwort, das hier gebraucht wird, das hat man mit für übersetzt, aber es ist nicht das gewöhnliche Wort für. Es ist das Wort, das bedeutet zu unseren Gunsten. Damit ich etwas davon habe. Für kann das ausdrücken. Nur damit es gewiss ist, was hier gemeint ist, soll klar sein, zu unseren Gunsten, so für mich. Das heißt, nicht nur in meiner Bekehrung ist es wichtig, dass ich über Jesus zu Gott komme, sondern die ganze Zeit meines Christenlebens brauche ich einen Bürgen dort und er vertritt mich. Weil ich mit Christus verbunden bin, bin ich in Christus beim Vater. Nimmt Herbert Janssens Stelle ein dort. Mit Christus bin ich beim Vater und darf mit dem Vater Gemeinschaft haben. Das ist, was er hier sagen will. Und diese Tatsache, dass er aufgrund seines eigenen Blutes dort steht, dass er dort in der Gegenwart bleiben darf, das zeigt, dass das Opfer, das er dafür brachte, ein besseres Opfer ist, denn das Opfer im Alten Testament. Der Hohepriester musste wieder raus. So argumentierte er. Zweiter Beweis, Vers 25 und 26. Dies ist ein negativer Beweis. Hier sagt er, wenn das nicht so wäre, dass er dort stehen dürfte, dann hätte er immer wieder leiden müssen. Noch damit, das heißt, wir müssen jetzt Vers 24 noch einmal berücksichtigen, nicht in ein von Händen gemachtes Allerheiligste ging Christus. Wenn wir die Bibel lesen, ist es wichtig, besonders bei diesen längeren Sätzen, da ist es wichtig, dass wir den Kernsatz herausholen, denn von dem hängt alles andere, das ringsum so aufgebaut ist, ab. Das ist so der tragende Balken oder der tragende, wie sagt man? Pfeiler. Auch in einem Haus sagt man Pfeiler, ja. Der tragende Pfeiler, wenn sie den weg tun, manchmal in alten Häusern, will man umbauen. Aber da muss man wissen, wie wurde gebaut. Das ist ja alles vergibst, ja. Wo sind die tragenden Balken, wo sind die tragenden Pfeiler? Wenn Sie einen Raum erweitern wollen, Sie stoßen eine Wand raus, dann müssen Sie vorsichtig sein, trägt das ganze Dach noch, ja. Was ist der tragende Satz? Ja? Wo liegt das, woran alles andere hängt, gleichsam? Das sind die zwei Wörtchen in Vers 24, Christus ging. Ein Satz besteht aus einem Hauptwort normalerweise und einem Zeitwort. Im Deutschen kommt normalerweise das Hauptwort zuerst. Und das Hauptwort, das Dingwort, das Substantiv ist hier Christus. Ging ist ein Tätigkeitswort. Christus ging. Und wenn ich das sage, dann habe ich einen fertigen Satz und Sie verstehen, was es ist. Aber jetzt will man noch mehr darüber sagen, wer dieser Christus ist und wo er hinging und wie er ging und so weiter. Ja? Dann baut man an. Nun heißt es, wohin er ging in Vers 24 und weshalb er ging. Und in Vers 25 heißt es, weshalb er nicht ging. Also wenn wir diesen Satz voranstellen in Vers 25, dann heißt es, Christus ging in das Allerheiligste nicht aus diesem Grund, damit er sich selbst oftmals darbrächte. Jesus ist nicht in den Himmel gefahren, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, um immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen, wie ein alttestamentlicher Priester. Der geht einmal dahin und dann bleibt er. Interessant, diese Argumentation dieses alten jüdischen Schreibers. Wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen. Für uns ist das alles so selbstverständlich. Ich hoffe, wir lernen, dass wir diese Heilstatsache nicht so selbstverständlich nehmen. Diese Männer sahen Grund dafür, wirklich Beweise zu liefern, dass es nun so ist. Er wollte die Leute überzeugen, dass Christus wirklich das Opfer ist, das hilft. Heute Morgen werden Messen gefeiert. Offensichtlich in der Annahme, die Messe vom vorigen Sonntag genügte nicht, oder? Noch einmal. Nicht so mit Christus. Er geht einmal zum Vater, stellt sich dort vor und sagt, hier Vater bin ich. Und der Vater schickt ihn nicht wieder zurück, komm nächstes Jahr wieder. Nein, er bleibt dort. Und der Hebräerschreiber argumentiert, wenn das nicht der Fall wäre, dass er da bleiben dürfte, wenn er nicht diese Qualität von hoher Priester wäre, dann müsste er genau wie der Hohepriester hier auf Erden jedes Jahr auch ans Kreuz gehen. Denn sein Kreuz, das Kreuz von Jesus war sein Opfer. Er brachte sich selbst als Opfer. Dann müsste er ja jedes Jahr von Anfang der Welt an bis Ende immer wieder leiden. Denn nachdem er gelitten hatte, durfte er dort stehen. Warum darf Jesus dort stehen? Als mein Vertreter. Ja. Als Gott darf er immer da bleiben. Aber als mein Vertreter darf er dort bleiben, weil sein Opfer ein gültiges Opfer war. Darum geht es, dass es ein besseres Opfer ist, das wirklich Sünden wegnimmt. Er darf dort bleiben, sonst, wenn nicht, hätte er jedes Mal leiden müssen. Er sagt den Lesern, passt auf, wie ihr argumentiert, welche Schlussfolgerung ihr zieht. Zieht ihr die Schlussfolgerung, dass dieses Opfer nicht so gut ist wie die alttestamentlichen Opfer, die die Sinne ansprachen, dann sagt ihr Jesus selbst, denn ihr beruft euch ja irgendwie doch auf Jesus. Dann sagt ihr damit, Jesus müsste jedes Jahr nochmal immer gelitten haben. Und das ist, was man in der katholischen Kirche sagt, nicht wahr? Immer wieder leiden. Nein, das ist eine Verneinung des Evangeliums, nicht eine Bejahung des Evangeliums. Dieses Opfer genügt wirklich. Noch damit er sich selbst oftmals darbrächte, das heißt im Himmel vor Gott, sich selbst darstellte, gleich wie der Hohepriester Jahr für Jahr eingeht mit Blut von anderen, das heißt von Tieren, da es in dem Fall für ihn notwendig gewesen wäre, oftmals zu leiden, seit Grundlegung der Welt. Übrigens, zwischendurch, das ist ganz anderes. Dieser Vers zeigt mir, dass der Sündenfall, der ja das Opfer nötig machte, nicht lange nach der Schöpfung stattfand. Manchmal wird das überlegt, wie lange haben Adam und Eva in Unschuld gelebt. Ja. Von den Angaben im Alten Testament her ist die Möglichkeit, dass es bis zu 80 Jahren hätte sein können. Aber dieser Schreiber sagt, seit Grundlegung der Welt, das heißt kurz danach Adam und Eva geschaffen waren, kurz nach dieser Schöpfungswoche, findet schon der Sündenfall statt. Sie haben nicht lange in Unschuld gelebt. Das ist also noch etwas, das hier angedeutet wird. Aber nun ist er einmal am Ende der Welt erschienen. So, ich dachte, es seien fast 2000 Jahre seitdem. Und die Welt ist immer noch nicht zu Ende. Nein, aber die ganze Zeit, seitdem Jesus in die Welt kommt, ist Ende der Welt. Ist der letzte Teil an der Weltenuhr. Vergleichen Sie die ganze Schöpfung, die Zeit der Schöpfung, ich meine jetzt der Natur, der Welt, von Schöpfung an bis Weltende. Und die Uhr geht ringsum, dann sind wir jetzt im letzten Abschnitt. Jesus Christus bringt das Ende der Welt, nicht nur zeitlich, sondern weil er der Schöpfer ist und er stirbt und das ist das Ende. Er ist nämlich nicht nur Hervorbringer der Schöpfung, er trägt sie. Und wenn der Schöpfer die Welt trägt, dann ist das das Ende. Wenn er stirbt, dann ist das das Ende. Es gehört noch mehr dazu, aber nur um anzudeuten, warum diese Ausdrucksformen. Diese Formulierung heißt nicht, dass der Hebräerschreiber dachte, dass Jesus bald nach seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt und nach Pfingsten dann bald wiederkommen würde, so vielleicht ein Jahr später. Nein, das zeigt das nicht. Es zeigt, was für eine Bedeutung das Kommen Jesu überhaupt hatte in Bezug auf Weltgeschichte. So macht die Schrift deutlich, dass seit Jesu Kommen es letzte Zeit für diese Welt ist. Und von daher lebt Gemeinde Jesu in dieser Welt anders als das Volk Israel. Deshalb ist Gemeinde Jesu eine Gemeinde, die in die Zukunft schaut, in der Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt. Von Anfang an war das so. Während Israel in der Hoffnung lebt, dass Gott in dieser Welt ein Paradies einrichten wird. Aber diese Hoffnung wird konkret mit dem Kommen Jesu. Und es heißt, dass diese Hoffnung, das heißt, dass Jesus dieses Paradies nicht aufrichtet, bevor vieles kaputt geht, nämlich, dass die Sünde reifen muss und so weiter. Und das ist gleichsam sind gleichsam die Geburtswehen einer neuen Zeit. Die Zeit seit Jesu Tod und Auferstehung sind die Todesstöße dieser Welt. Deshalb ist diese Zeit gekennzeichnet von Krieg und Unfrieden und so weiter. Die Pax Romana, die große Zeit des Friedens im Römischen Reich, die so lange andauerte, kurz nachdem Jesus auf die Welt gekommen war, einige Jahre später, ist diese zu Ende gegangen. genau wie in der Offenbarung verheißen. Und seitdem haben wir Unruhe und kataklysmische Zustände hier in der Welt, einmal hier, einmal dort. Kaum 45 Jahre Frieden und schon ist ein dritter Weltkrieg da. Hat nicht lange gedauert. Manche von uns haben den zweiten schon noch erlebt. Ja. Und jetzt in unserer Lebzeit ist schon ein anderer da. Das dauert nicht lange. Diese Welt kann nicht in Frieden leben, bis der Friedefürst kommt. Er ist einmal gegen Ende der Welt, am Ende der Welt erschienen. Dieses Mal heißt erscheinen, in diese Welt gekommen, wie wir zu Weihnachten sagen, Christ ist erschienen. Ja. In diese Welt gekommen, um durch das Opfer, um durch sein Opfer, das heißt durch seinen Kreuzestod, Sünde wegzutun. Dieser Satz ist für den Schreiber in diesem ganzen Abschnitt sehr wichtig. Um diesen Gedanken baut er. Jesus hat durch sein Opfer Sünde weggenommen. Das heißt, es ist nicht mehr ein Hindernis für unsere Gemeinschaft mit Gott. Sie ist vergeben. Die Schuld ist gedeckt, der Tod ist eingetreten, denn Sünde fordert den Tod und diesen Tod hat Christus getragen. Und jetzt kommt ein weiterer Beweis in den Versen 27 und 28 und den finde ich für einen etwas sonderbaren Beweis, das heißt etwas außergewöhnlich. Er ist, in was die Schrift betrifft, nicht sonderbar, aber er ist für uns vielleicht etwas außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ich diese Verse richtig verstehe, aber nachdem ich mich mit ihnen befasst habe, scheint mir, will der Hebräerschreiber sagen, dass wir hier noch einen Grund haben zu glauben, warum das Opfer von Jesus Christus so groß ist und so bedeutungsvoll ist. Insofern es das Los der Menschen ist, aller Menschen, einmal zu sterben, endgültig. Es gibt ja etwa 8 Personen, die sind zweimal gestorben. Das wissen Sie ja. Weil die, als sie zum ersten Mal starben, oder nachdem sie zum ersten Mal starben, wieder auferweckt wurden. Aber sie wurden nicht wirklich auferweckt, weil sie mit einem sterbenden Leib aus dem Grabe kamen. Das war nicht der endgültige Tod für sie. Aber grundsätzlich muss jeder Mensch einmal sterben, das heißt, dann ist es aus. Und das war beim zweiten Mal bei Lazarus und bei den anderen so der Fall. Es ist gesetzt, den Menschen, allen Menschen, einmal zu sterben, nach diesem aber das Gericht kommt. Ich muss noch einmal anfangen. Insofern es das Los der Menschen ist, erstens, einmal zu sterben, zweitens, nach diesem kommt das Gericht, das ist das Los. So wird Christus einmal dargebracht worden, um die Sünden vieler zu tragen, ein zweites Mal ohne Sünde erscheinen. Das Wort erscheinen bezieht sich hier auf das Kommen in die Welt. Noch einmal, Vers 26. Einmal am Ende der Welt erschienen, in die Welt gekommen. Er wird ein zweites Mal erscheinen in dieser Welt, für unsere Augen, wird in die Welt kommen. Er wird ein zweites Mal erscheinen, ohne Sünde, zum Heil denen, die auf ihn warten. Um das klarzumachen, muss ich noch einmal zurück zum Anfang des Verses. Insofern ist das Los der Menschen ist, einmal zu sterben, nachdem kommt das Gericht. Insofern muss auch Jesus beidem entsprechen. Das heißt, Jesus hat zwei Aufgaben, weil zweierlei dem Menschen gesetzt ist, zu sterben und ins Gericht zu kommen für seine Sünden. Menschen, die sündigen, müssen ins Gericht. Jetzt ist Jesus in die Welt gekommen, um die Sünden wegzunehmen. Wer zu Jesus kommt und sein Opfer für sich in Anspruch nimmt, der kommt nicht ins Gericht. Aber wer das Opfer nicht annimmt, und das weiß der Schreiber, dass das nicht geschieht, der muss ins Gericht. Und wer wird der Richter sein? Jesus. Das erste Mal, als er kam, kam er, um Sünde wegzunehmen. Durch sein Opfer. Das zweite Mal erscheint er, um seine zweite Aufgabe wahrzunehmen. Es bleibt noch etwas zu tun in dieser Welt. Nämlich ein Gericht auszuüben. Und er wird kommen zum Gericht für die, die ihn nicht wollten, die nicht wollten, dass er über sie herrsche. Aber wer wird da kommen? Ein Richter, der mir sagt, was ich gemacht habe und hat gesagt, das ist falsch, der muss selbst gerecht sein. Der darf nicht auch ein Sünder sein, im Grunde. Dieser Sünder hat, dieser Richter hat keine Sünde. Warum ist es so wichtig, das zu betonen? Die Hebräerschreiber haben die Tendenz, Jesus abzuwerten. Der Schreiber will sagen, schaut einmal, wer unser Erlöser ist. Er ist ein Vollkommener. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Und er war nicht wie ein Hohepriester damals, der für seine eigene Sünde opfern musste. Er war jemand, der sündlos war und deshalb brauchte es nur ein Opfer und dann war die Sünde weg. Wenn dieser Hohepriester jetzt ins Allerheiligste gegangen ist, dann bleibt er nicht nur dort, sondern er kommt auch wieder zurück. Und dann wirst du sehen, es ist keine Sünde an ihm. Er ist sündlos. Er konnte für mich sterben. Der, der wiederkommt, ist sündlos. Die Sünden, die er getragen hat, sind nicht seine Sünden, die sind meine Sünden. Und wenn die Sünde weg ist, dann ist sie weg. Und der Heiland, der zurückkommt, an ihm haftet nichts. Warum? Weil er ohne Sünde war, als er das erste Mal kam. Ein sündloses Lamm kam in diese Welt, lag in der Krippe, wuchs auf und starb für mich. Und weil er von Anfang an der sündlose Gott war, deshalb wird dieses Opfer auch nichts an ihm haften lassen bleiben. Die Sünde klebt nicht an ihm. Sie ist weg, wenn er für unsere Sünden stirbt. Und er kommt zurück sündlos und ist imstande zu richten. Aber nicht nur deshalb wird er wiederkommen. Wie heißt es? Er wird erscheinen zum Heil. Ich denke, wir sind im Heil. Was ist Heil? Geben Sie mir noch ein deutsches Wort, das genau dasselbe ausdrückt. Aha, ja. So gebrauchen wir es, gesund. Ja, das stimmt. Aber im Lichte des biblischen Gebrauches, wie wird Heil in der Schrift gebraucht normalerweise? Wie? Aha, ich merke, es ist doch gut zu übersetzen. Ja, ich merke jetzt, das Wort hat doch einen starken eine deutsche Färbung. Wir kommen von unserem Alltag und bringen unsere Auffassungen von Heil mit uns, wenn wir zur Bibel kommen. Ja? Und dort finden wir das Wort Heil und dann verstehen wir das in diesem Sinne. Heil im Deutschen heißt gesund, oft auch wiederhergestellt. Aber wenn wir sagen wiederhergestellt, was setzt das voraus? Dass man krank war. Das Wort bedeutet eigentlich Rettung. Wir brauchen beide Wörter, um das Griechische mitzukriegen. Versuchen Sie immer wieder, diese zwei Wörter beide zu gebrauchen. Rettung heißt Rettung vom Tode. Heil bedeutet eigentlich dasselbe, nur drinnen. Wir sind bewahrt worden vor dem Tode, aber wir waren auch krank und sind jetzt heil geworden. Nun heißt es, Jesus kam zurück, damit wir gerettet werden und damit wir gesund werden. Voraussetzung? Wir sind noch nicht gerettet. Sind Sie bereit, die Schlussfolgerung zu ziehen? Niemand sagt was. Ja, warum nicht? Entschuldigung, ich leiste es mir. Wir sind ja unter uns heute Morgen. Aha.
Sie dürfen glauben, aber es ist noch nicht, so wie ich mal gesagt habe, noch nicht den Zielpunkt.
Und was muss noch gerettet werden? Wie?
Unser Leib.
Unser Leib ist noch nicht heil. Der muss noch gerettet werden. Unsere Seele ist heil, die braucht nicht mehr gerettet werden. Höchstens bewahrt zu bleiben vor dem kommenden Zorn. Das heißt, das Gericht kommt. Und Jesus macht sicher, wenn er kommt, dahin kommen wir nicht. Er nimmt mich weg, deshalb die Entrückung. Er nimmt mich weg, damit ich nicht dorthin komme. Die anderen kommen dorthin. Er kommt, um mich zu bewahren vor dem kommenden Gericht. Das ist ein Gedanke. Und der andere Gedanke ist, wenn wir das Wort heil gebrauchen, er kommt, damit ich auch ganz gerettet werde. Das heißt, dass auch mein Leib ganz wird. Der Leib der Gestorbenen ist vermodert, ist zerfallen. Aber der wird auferstehen und Gott wird einen neuen Leib schenken. Auch das ist Rettung, das ist Heil. Und dieses Heil bringt Jesus. Er kommt also wieder, um zweierlei zu tun, um zu retten die, die sein sind, die auf ihn warten. Und wenn man nicht wartet, dann setzt der Hebräerschreiber voraus, dass man nicht dabei ist. Dass man nicht glaubt. Warten ist für ihn offenbar, danke, an den Gedanken hatte ich im Moment nicht gedacht, aber das Warten ist ein Zeichen davon, genau wie beim Jakobusbrief da, Warten ist ein Zeichen davon, dass ich mit etwas rechne, und das ist Glauben. Ich vertraue darauf, dass Jesus wirklich kommen wird. Aber wenn ich nicht warte, dann zeigt das, dass das nicht meine Sache ist. Ich gehöre nicht dazu. Und jetzt ist die Frage, welches ist mir wichtiger, diese Welt oder die Ernte, das Kommende? Die, die auf ihn warten, die glauben und die lieben ihren Herrn. So sagt es Paulus einmal. Christus wird einmal erscheinen, der, der einmal dargebracht worden war. Wo dargebracht? Im Himmel. Wie ein Opfer. Er gebraucht das Wort des Opfers. Das Opfer wird dargebracht, der hohe Priester wird dargebracht im Allerheiligsten, und er bringt sich selbst dar. Christus ist da vor dem Vater vorgestellt worden, oder er kommt zum Vater und erscheint dort. Und das ist nur einmal. Er ist für Sünde dort gewesen und er bleibt dort, bis er wiederkommt, um uns dann zu ihm zu holen. Aber der Satz ist nicht zu Ende. Ich nehme an, dass in keinem von Ihren Bibeln jetzt ein Komma steht. Nach Warten. Die, die auf ihn warten, da sollte ein Komma stehen. Steht ein Komma? So. Und Kapitel 10 fängt mit einem kleinen Buchstaben an. Wie ist es bei Ihnen? Ach so, das sei die Satzumstellung, ja. Aber dann bei Heil ist Punkt. Ja. Also, da müsste ein Komma stehen. Denn der Satz ist noch nicht zu Ende. Er ist noch nicht zu Ende mit der Begründung. Er will noch einen weiteren Grund geben, warum das Opfer von Jesus Christus ein besseres Opfer ist, denn das Opfer von Juden oder irgendwelcher Menschen, Heiden oder Christen, das Opfer von Jesus Christus ist das beste Opfer, und das genügt bei Gott. Was heißt besser? Wer bewertet das? Gott selbst, nicht wir. Der nächste Grund ist für mich ein sehr interessanter gewesen, seit ich ihn entdeckte. Lassen Sie mich die Verse 1 bis 4 lesen, dort haben wir ihn. Denn, mit einem kleinen D geschrieben, denn da das Gesetz einen Schatten hat der guten Dinge, die kommen, das heißt, während der alttestamentlichen Zeit war das eine Hoffnung, eine Verheißung. Die guten Dinge, die haben wir, aber sollten damals kommen. Das Gesetz war ein Schatten auf diese Dinge, die wir haben. Wir haben die Wirklichkeit. nicht das Ebenbild selbst der Sachen. Weil das so ist, weil das Gesetz so ist, kann es, das Gesetz, niemals mit denselben Opfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Menschen, die Priester, die Hinzunahenden, das heißt die Opferbringenden, die zu Gott kommen wollen, vollkommen machen. Das Wort vollkommen ist eigentlich nicht ganz richtig. Das griechische Wort bedeutet ans Ziel bringen. Dahin bringen, wo man kommen sollte. Warum bringt man ein Opfer? Damit Gott einem gnädig ist. Man soll ja sterben. Man hat gesündigt. Das Opfer heißt, ein Stellvertreter stirbt für mich. Aber das Opfer im Alten Testament war ein Tier. Ein Tier entspricht mir nicht. Ich bin mehr denn ein Tier. Christus ist mehr als ich. Deshalb genügt sein Opfer für mich. Alljährlich, ununterbrochen, mussten Opfer dargebracht werden, um zu versöhnen. Aber diese Opfer konnten die Hinzunahenden nicht ans Ziel bringen, nicht zu Gott bringen. Sie blieben, auch wenn sie nah waren. Paulus gebraucht einmal die zwei Wörter fern und nah. Die Heiden waren fern und die Juden waren nah, aber sie waren nicht dran. Und wenn sie nicht dran waren, waren sie genauso fern wie die anderen. Da steht eine Schlange und wartet auf die Tür, dass sie mit sie aufgeht, damit man ins Konzert kann. Das ist ein interessantes Konzert und die Leute kommen schon sehr früh. Und die Schlange verlängert sich. Aber die Tür ist immer noch verschlossen. Wer ist in der Kirche bzw. im Konzertsaal? Niemand. Die da vorne stehen, sind genauso draußen wie die da hinten stehen. Ja. Die Juden konnten auch nicht ins Allerheiligste. Der Hohepriester musste wieder raus und da war keiner drin. Niemand durfte rein. Die brachten nicht ans Ziel, in keinem Jahr, an keinem Versöhnungsfest, brachten diese Opfer zum Ziel. Der Schreiber sagt, Jesus ist dort reingegangen und ist ans Ziel gekommen und bleibt dort und er vertritt mich und ich bin jetzt ans Ziel gekommen. Ich bin angekommen. Oft sagt man, die Bekehrung ist nicht ein Ankommen, sondern nur ein Anfang. Hängt von der Perspektive ab. Aber bitte unterbewerten wir die Bekehrung nicht. Von der biblischen Sicht her ist die Bekehrung wirklich ein Ankommen. Jetzt bin ich im Himmel. Jetzt bin ich fertig. Ja, aber du musst doch wachsen. Nein, ich muss nicht wachsen, um in den Himmel zu kommen. Ich muss nicht wachsen. Ja, aber du bist doch noch ein Sünder. Nein, ich bin nicht ein Sünder. Ich bin vollkommen sündlos. Ich könnte heute sterben und ich würde ohne weiteres in den Himmel gehen. Ich bin angekommen. Denn Jesus ist der Weg und ich bin in Jesus. Und Jesus ist beim Vater und ich bin auch beim Vater, weil ich in Jesus bin. Von der Seite her bin ich angekommen. Ich bin ans Ziel angekommen. Das Opfer hat dazu beigetragen, dass ich in Gottes Augen für sündlos erklärt bin. Was sonst meinten die Reformatoren in der Reformationszeit? Gerechtfertigt. Stellvertretend gerechtfertigt. Es ist fertig. Nichts mehr zu tun. Keine Leistung mehr zu liefern. Ich bin noch nicht ganz gerettet. Die Sünde ist noch da. Und es gibt einen Wachstumsprozess in dem Sinne. Aber was die Gemeinschaft mit Gott betrifft, bin ich angekommen. Ich bin gerechtfertigt. Hätten sonst, und jetzt zeigt er, was das bedeutet, ans Ziel kommen, was das bedeutet, ganz praktisch für mich. Hätten sonst ihre Darbringungen, die Opfer und Gaben, die sie dargebracht haben, nicht aufgehört, er weist jetzt darauf hin, dass es immer wieder geschah, immer wieder. Hätten sie sonst nicht aufgehört, weil die Diensttuenden in dem Fall ein für allemal gereinigt, das wäre dann der Fall gewesen, kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. In diesen Opfern des Alten Testamentes ist jedoch alljährlich ein Erinnern an Sünden, nicht ein Wegnehmen. Denn es ist unmöglich für Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Ein jüdischer Vater bringt ein Opfer. Er hat sich zu Schulden kommen lassen, kommt zum Priester und sagt, hier ist mein Bock, hier ist mein Bulle, hier ist mein Kalb, hier ist mein Schaf, hier ist mein Vogel, was immer er sich leisten konnte. Ich habe gesündigt, darf ich dieses Opfer bringen? Ja, du musst aber deine Hand auf das Opfer tun. Du musst dich damit identifizieren. Es stirbt ja für dich. Gut. Er stützt sich, überträgt sein Gewicht auf das Opfer. Und das zeigt, dass das Tier für ihn stirbt. Und dann schaut er zu und das Tier wird getötet und geschächtet, Blut fließt. Das bin ich. Das bin ich. Aber er geht davon, geht wieder nach Hause und sein Gewissen ist nicht anders geworden. Am Versöhnungstag bringt der Hohepriester ein Opfer für das ganze Volk. Das ganze Volk wartet, bis der Hohepriester reingeht und wieder rauskommt. Und nichts ist anders geworden. Eine schöne Feier. Aber man geht mit demselben Gewissen nach Hause, mit dem man kam, sagt der Schreiber hier. Nichts hat sich im Wesen des Menschen geändert. Im Gegenteil, das nächste Mal, das nächste Jahr ist wieder eine Erinnerung daran, dass wir Sünder sind und brauchen ein Opfer. Jahr für Jahr, Tag für Tag wird geopfert. Der Hebräerschreiber sagt, die Sünden wurden nicht weggenommen. Jetzt müssen Sie einmal überlegen, welches Vorrecht Sie und ich haben, nachdem Jesus gestorben ist, gen Himmel gefahren und der Heilige Geist gekommen ist, der dieses in meine Seele hineinträgt. Ich habe das Evangelium gehört und Sie wissen vielleicht noch an dem Tag, wie das war, als Sie Ihre Knie beugten bzw. mit Ihrem Bunde bekannte, ja, du bist mein Erlöser. Der eine erlebt das so, der andere so, aber mit der Zeit merken Sie, wenn es real ist, dass die Schuld weg ist, gelöscht. Zunächst einmal merken Sie das vielleicht nicht. Sie glauben einfach und es ist auch so. Aber mit der Zeit empfindet jeder Christ, die Schuld ist weg. Kein Gewissen mehr. Das ist das Privilegium ab Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist und er trägt die Rechtfertigung existenziell in den Geist, in die Seele des Menschen. Das ist Wirklichkeit. Deshalb kann auch der Schreiber des Neuen Testaments fragen, habt ihr den Geist? Das weiß man. Das weiß man, ob der Geist in meinem Leben etwas ausgerichtet hat und immer noch ausrichtet, ob er da ist im Leben. Das ist in diesem Sinn schon eine Erfahrung. Im Geiste, nicht im Gefühl. Aber man stellt fest, Gott ist in meinem Leben, mein Gewissen ist gereinigt, ich kann beten. Ich habe Gemeinschaft mit Gott, er hört mich, es ändern sich Dinge. Das ist ein Privilegium, das ein Beweis ist für den Hebräerschreiber, dass das Opfer von Jesus Christus besser ist, denn das Opfer der alttestamentlichen Hohenpriester. Dies ist ein besseres Opfer. Mit diesem wollte ich schließen. Ich finde das eine sehr schöne Stelle, um uns das wirklich kostbar zu machen, welches Vorrecht wir haben, seit Jesus in die Welt gekommen ist. Dies ist ein Vorrecht, das Abraham und David nie hatten. Sie freuten sich im Glauben und der Glaube löst schon Freude aus. Aber sie erlebten nie in dieser Weise die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung, sagt der Hebräerschreiber, nicht einmal die Priester. Aber nachdem sie gestorben sind, sind sie in die Gegenwart Gottes gekommen, das ist klar. Und wir werden zusammen mit ihnen dort sein. Aber wir haben schon, während wir leben, einen Vorteil. Wir erleben den Heiligen Geist mit allem, das er im Leben eines Gotteskindes tut. Wollen wir uns darüber freuen? Aber wollen wir weiter dem Herrn immer wieder dafür danken und wollen wir es weitersagen? Was steht in 1. Johannes 1 und 2? Gegen Ende von Vers 1, Kapitel 1 heißt es, wenn wir sündigen, das heißt in Kapitel 2 am Anfang, wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher. Aber in Kapitel 1 heißt es, dann bekennen wir unsere Sünden. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist unser Vorrecht, dass wir, nachdem wir Jesus als Bürgen angenommen haben, wir immer wieder mit unserer Schuld kommen dürfen und wir wissen, sie ist weg. Jesus hat sie getragen. Grundsätzlich ist das Gewissen befreit. Und das ist unser Vorrecht, Kapitel 2. Wir haben diesen Fürsprecher. Er spricht für uns. Er tritt für uns ein. Er ist unser Mittler. Er ist ein Fürsprecher für unsere Sünden. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unsrigen, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Befassen Sie sich nicht zu viel mit der Frage, habe ich Schuld? Wo ist noch etwas? Drehen Sie sich in Ihre Heiligungen nicht zu sehr um sich selbst. Da sind noch eine ganze Menge von Menschen, die haben noch nie gehört, dass es überhaupt Sündenvergebung gibt. Die können überhaupt nicht ihre Sünden bekennen. Sie haben noch nicht gehört, dass es so einen gibt, dass man wirklich frei werden kann durch das Opfer von Jesus Christus. Wollen wir also uns freuen darüber und dankbar sein, persönlich, aber auch immer wieder das genießen und mit unserer Schuld kommen. Aber wollen wir es weiter sagen? Dort, wo der Herr uns Gelegenheit gibt.